DW Menschen und Märkte.
Willkommen beim Deutsche Welle Wirtschafts Audio Podcast. Zwei unserer Themen heute. Es geht los. EZB startet mit Ankaufprogramm von Staatsanleihen. Und Griechenland. Kritik an der Regierung wächst. Das und mehr jetzt. Mein Name ist Klaus Ulrich. Die Europäische Zentralbank hat heute damit begonnen, Staatsanleihen in großem Stil aufzukaufen. 60 Milliarden Euro werden frisch gedruckt, und zwar Monat für Monat. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass die Banken Kredite an Unternehmer vergeben, die wiederum investieren und Arbeitsplätze schaffen. Auf diese Weise soll die Konjunktur in der Eurozone angekurbelt werden. Aus unserem Frankfurter Börsenstudio berichtet Dieter Reg.
Oft klingt es abgegriffen, wenn man von einem historischen Datum spricht. Doch das Programm der Europäischen Zentralbank zum Kauf von Anleihen verdient die Bezeichnung historisch durchaus, zumindest für den Euroraum. Über 1,5 Jahre bis September 2016 geht die EZB jetzt auf Einkaufstour. Monat für Monat für 60 Milliarden Euro. Insgesamt kommt dabei ein Budget von gut 1,1 Billionen Euro zusammen. Was auf dem Einkaufszettel steht, erklärt Arthur Brunner vom Börsenhändler ICF Kursmakler.
Zum Großteil werden es Staatsanleihen sein, etwa zu 80%. 20% entfallen auf halbstaatliche Institutionen. Hier nenne ich als Beispiel in Deutschland die KfW. Ähnliche Institute natürlich auch in Frankreich, Spanien und Italien. Und darauf wird sich das Kaufprogramm beziehen.
Ein wesentliches Ziel des Programms ist es, einer möglichen Deflation entgegenzuwirken.
Das Ziel ist es natürlich, eine negative Lohnpreisspirale gerade in den südeuropäischen Ländern zu vermeiden. In Deutschland besteht meiner Meinung nach diese Gefahr nicht.
Im gesamten Euroraum aber durchaus. Im Januar gingen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 0,6% zurück, im Februar um 0,3%. Vom angestrebten Inflationsziel von knapp unter 2% jedenfalls ist die Eurozone meilenweit entfernt. Das Anleihekaufprogramm und die niedrigen Zinsen sollen dem entgegenwirken. Der Abwärtssog von sinkenden Preisen, Kaufzurückhaltung, niedrigerer Produktion, Entlassungen etc. soll durchkreuzt werden. Dabei haben die EZB-Strategen, wie Börsenhändler Brunner weiß, ganz stark die Verbraucher im Blick.
Der Verbraucher, dadurch, dass, wenn man die Geldwertentwicklung sieht und die Lohnentwicklung, die Verbraucher haben im Moment effektiv mehr Geld in der Tasche und man hofft, dass dieses Geld in den Konsum geht und hier die Konjunktur ankurbelt.
Börsenhändler Arthur Brunner blendet Gefahren des Anleihekaufprogramms keineswegs aus. Genannt sei nur die Gefahr der Blasenbildung auf dem Aktien- und Immobilienmarkt. Viel billiges Geld befördert eben auch Kaufentscheidungen, die man sich in anderen Situationen dreimal durch den Kopf gehen ließe. Dennoch sieht Brunner auch Vorteile der EZB-Politik.
Hier nenne ich zum einen den niedrigen Euro-Dollar-Kurs, der natürlich unseren Unternehmen auch zugute kommt. Auf der anderen Seite auch die stark gefallenen Finanzierungskosten, Kapitalkosten sind doch deutlich gefallen. Und das wird sich auch in den Bilanzen der Unternehmen widerspiegeln.
Positiv widerspiegeln. Ob das auch für das heute begonnene Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank insgesamt gelten wird, steht in den Sternen. Den Aktienindex DAX immerhin hat es bereits beflügelt. Er hat seit Beginn des Jahres um etwa 20% zugelegt.
Soweit Dieter Reg. Der Schuldenstreit zwischen Griechenland und seinen europäischen Partnern nimmt an Dramatik weiter zu. Athen ist nach eigenem Eingeständnis schon wieder in akuter Finanznot. Die Eurogruppe will heute Nachmittag in Brüssel wieder mal darüber beraten, wie sie mit der griechischen Tragödie umgehen soll. Derweil wirft die Opposition in Athen Finanzminister Varoufakis vor, sich aus der Verantwortung stehlen zu wollen, weil er mit Neuwahlen gedroht hat. Und was sagen die Menschen auf der Straße?
Man findet sie noch auf den Straßen Athens. Bürger, die uneingeschränkt hinter ihrer neuen Regierung stehen. Diese ältere Frau zum Beispiel. Ich denke, die versuchen, das Beste rauszuholen und ich unterstütze sie dabei, sagt sie. Aber solche Stimmen werden seltener. Dafür hört man immer mehr Kritik. Natürlich sind wir unzufrieden, weil sich nichts ändert. Die wollten die Sparpolitik beenden, aber sie tun nichts. Ich glaube auch nicht, dass sie das noch schaffen. Die haben eben nicht auf die Leute gehört. Sagt ein 34-jähriger Geschäftsmann. Insgesamt stehen immerhin noch 64% aller Griechen hinter der Regierung. Das ergab eine Umfrage am Samstag. 64%, ein guter Wert. Zwei Wochen zuvor sagten aber noch 80% der Griechen, sie seien zufrieden mit ihrer Regierung. Die Zustimmung bröckelt also auch für den Star der neuen Regierung, für Finanzminister Yannis Varoufakis. Ich finde, Herr Varoufakis sollte zunächst einmal seriöser auftreten. Er ist doch im Grunde ein würdevoller Mann, sagt eine 75-jährige Pensionärin in Athen und beklagt: Die Leute sind verunsichert. Sie nehmen ihr Geld von der Bank. Was sollen sie denn auch tun? Wir sollen immer nur bezahlen und bezahlen. Überall herrscht Ungewissheit. Man weiß nicht, was morgen kommt. Und es könnte ja das Schlimmste passieren. Das Schlimmste, damit meint sie ein Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone, eine Rückkehr zur Drachme. Das wollen nur die wenigsten Griechen. 70% hingegen hoffen, dass sich die griechische Regierung mit den Europartnern auf einen dauerhaften Kompromiss einigt und den Schuldenstreit beilegt. Die Oppositionsparteien in Griechenland fordern das auch und sie greifen die Regierung immer stärker an. Die Regierung sollte Kompromisse suchen und nicht Konflikte schüren, meinen sie. Sie finden es unmöglich, dass Verteidigungsminister Kamenos damit droht, tausende Flüchtlinge aus aller Herren Länder von Griechenland nach Berlin zu schicken. Und sie finden es unmöglich, dass Finanzminister Varoufakis nach nur 6 Wochen im Amt schon mit Neuwahlen droht, wenn Europa nicht sofort neue Hilfskredite an Griechenland überweist. Nein, meint Oppositionschef Samaras von der konservativen Partei, mit Neuwahlen würde sich die neue Regierung aus ihrer Verantwortung stehlen. Auch Nikos Trakilitis, ein Rentner aus Athen, kritisiert die neue Regierung. Ich bin gar nicht zufrieden, denn was die da tun, das wirkt ziemlich planlos, das sieht amateurhaft aus. Zum Beispiel der neue Reformvorschlag von Finanzminister Varoufakis, Studenten oder auch Touristen als eine Art Hilfssteuerfahnder anzuheuern. Sie sollen mit versteckter Kamera auskundschaften, ob Tavernenwirte oder Kioskbesitzer auch ja immer ordnungsgemäß Quittungen ausstellen. So will Varoufakis dafür sorgen, dass jeder Wirt und jeder Ladenbesitzer ordnungsgemäß die Mehrwertsteuer abführt. Sollen wir ein Land von Spitzeln und Denunzianten werden? Fragt eine junge Frau in einem Internetforum. Die meisten Griechen nehmen diesen Vorschlag ihres Finanzministers nicht ernst und lachen nur darüber.
Aus dem ARD-Studio Griechenland berichtete Thomas Bohrmann. Im Streit um eine Einigung zwischen Griechenland und der Eurogruppe ist ein wichtiges Thema immer mehr in den Hintergrund gedrängt worden. Man könnte es in der Frage zusammenfassen, wie sieht ein langfristiges Geschäftsmodell für das Land aus?
Tourismus und Landwirtschaft, das sind die bekanntesten Sektoren der griechischen Wirtschaft. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Land mit fast 22 Millionen Gästen einen neuen Besucherrekord. Beim Anbau von Oliven rangiert es weltweit auf Rang 3 nach Spanien und Italien. In beiden Branchen gibt es Raum für Wachstum, aber nicht besonders viel. Die Besucherzahlen könnten sich noch um 1 bis 2 Millionen steigern lassen, glauben die Wirtschaftsberater von McKinsey.
Im Agrarbereich ist ganz sicher eine Tendenz, mehr auf Bio zu setzen. Da gibt es ganz spannende Optionen. Wenn das griechische Olivenöl nicht mehr in Italien raffiniert wird, dann ist schon, glaube ich, sehr viel erreicht worden und die Qualität ist hervorragend.
Sagt Christoph Schallast, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management und Berater zahlreicher osteuropäischer Transformationsstaaten. Doch die Konzentration auf Tourismus und Landwirtschaft würde Griechenland langfristig nicht viel helfen, glaubt Alexander Kritikos, Forschungsdirektor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW in Berlin.
Man kann das, was man bisher in erster Linie gemacht hat, noch mal ein bisschen erhöhen, aber das allein bringt keinen Wohlstand. In einem Konglomerat von Industrienationen, die sich permanent erneuern, wird man dann abgehängt.
Griechenland wäre gut beraten, auf Zukunftstechnologien mit Wachstumschancen zu setzen. In der Informationstechnologie, der Pharmaindustrie und in der Energietechnik gäbe es hervorragende Institute und Firmen, sagt Kritikos. Allerdings habe das Land bisher wenig dafür getan, diese Stärken zu entwickeln.
Das ist die hochproduktive Ressource, in Griechenland, mit der man verschwenderisch umgeht, indem man sie durch die Überregulierung klein hält, beziehungsweise eben viele dazu bringt, dass sie Griechenland dann verlassen. Bei den Forschern kann man das inzwischen sehr genau beziffern. Da sind eben 85% aller Griechen im Ausland aktiv tätig und 15% nur in Griechenland.
Auch eine Studie im Auftrag der Europäischen Kommission kam 2014 zu dem Ergebnis, dass Überregulierung und verkrustete bürokratische Strukturen die Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Wirtschaft behindern. Das Rätsel der fehlenden griechischen Exporte, so der Titel, könne nur mit Strukturreformen gelöst werden. In der Tat sei der Einfluss des Staates auf die griechische Wirtschaft vergleichbar mit ehemals sozialistischen Wirtschaftssystemen in Mittel- und Osteuropa, sagt Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance and Management. Von diesen Transformationsländern könne Griechenland nun einiges lernen, bei der Umsetzung von Strukturreformen, aber auch bei der Ansiedlung neuer Industrien.
Warum sollte es in Griechenland nicht eine Automobilindustrie geben, als Fertigungsort für andere?
Die boomende Autofertigung in Nicht-Euro-Ländern wie Tschechien oder Rumänien will Schallast aber nicht als Plädoyer für einen Ausstieg der Griechen aus der Währungsunion verstanden wissen, ganz im Gegenteil.
Wir sehen es ja in Ländern wie Portugal, Spanien oder Irland, dass man mit dem Euro Reformen durchführen kann, vielleicht sogar noch stärker in einigen der baltischen Staaten.
Der Ökonom Hans-Werner Sinn, Direktor des Münchner IFO-Instituts, ist bekanntlich anderer Ansicht. Nur ohne Euro, mit einer stark abgewerteten Drachme, habe Griechenland eine wirtschaftliche Zukunft als Touristenziel und Agrarland.
Die Bauern hätten wieder viel zu tun. Sie würden dann ihre Oliven wieder pflücken von den Bäumen. Die Bäume stehen ja noch. Sie würden die Länder wieder unter den Pflug nehmen und es würden sehr viele Menschen dort beschäftigt.
DIW-Forschungsdirektor Kritikos hält diesen Ansatz für problematisch. Nur innerhalb der Eurozone sei es möglich, das Land zu modernisieren, weil Industrien mit Zukunftschancen, IT, Pharma, erneuerbare Energien, Investitionen brauchen.
Bleibt Griechenland im Euroraum, hat es die Möglichkeit zur Modernisierung, geht es raus aus dem Euroraum, dann kann man damit rechnen, dass in Griechenland wieder die Druckerpresse angeworfen wird, man Inflationsraten von 30% sieht und dann wird eben überhaupt niemand mehr in diesem Land investieren, weil das Risiko, in einer solchen schwachen Währung einen echten Kapitalertrag zu generieren, eben viel zu groß ist.
Nur mit dem Euro könne das Land vermeiden, auf den Entwicklungsstand der 80er Jahre zurückzufallen, so Kritikos.
Ein Beitrag von Andreas Becker war das. Zu unserem letzten Thema. Die Zahl der Todesopfer durch Flugzeugabstürze ist 2014 um das Dreifache gestiegen, heißt es im neuesten Jahresbericht des Internationalen Dachverbands der Fluggesellschaften IATA. Und das trotz weniger Unfälle in der Luftfahrt. Hans-Jürgen Maurus.
Im vergangenen Jahr kamen bei Flugzeugabstürzen 641 Menschen ums Leben. 2013 waren es 210 Todesopfer gewesen. In den vergangenen 5 Jahren kamen im Schnitt 517 Passagiere bei Abstürzen ums Leben. In dieser Bilanz ist allerdings der Abschuss der Malaysia Airlines Maschine MH17 über der Ostukraine nicht mitgerechnet, heißt es in dem Dokument, weil eine solche Katastrophe nicht als Unfall klassifiziert werden könne. Dagegen ging die immer noch über dem Indischen Ozean spurlos verschwundene Maschine MH370 mit 239 Menschen an Bord sehr wohl in die Unfallstatistik mit ein. 2014 zählte die IATA 12 Flugzeugkatastrophen, 4 weniger als im Jahr davor. Die IATA verurteilt auf das Schärfste den Abschuss der Malaysia Airlines Maschine MH17. Die Zerstörung des Flugzeugs mit 298 Menschen an Bord sei ein Akt der Aggression gewesen, der völlig inakzeptabel sei. Regierungen und die Industrie müssten Wege finden, um das Risiko bei der Überquerung von Konfliktzonen zu reduzieren. Dazu gehöre die Weitergabe von kritischen Informationen über Sicherheitsrisiken für die zivile Luftfahrt.
Soweit der Beitrag von Hans-Jürgen Maurus. Und das war es auch schon wieder für heute in Menschen und Märkte, dem Wirtschafts-Audio-Podcast der Deutschen Welle. Danke, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.